Herzlich willkommen auf der HeinzCon 2024 zu unserem kleinen Workshop Investigative Abenteuer gestalten. Ein Workshop von Andreas und mir, Daniel. In diesem Workshop wird es immer verschiedene kleine Bilder geben aus guten Krimiserien, die man dann immer ganz oben sieht. Hier sehen wir zum Beispiel David Suchet als Hercule Poirot. Sehr gute Serie. Aber bevor wir anfangen, was investigative Abenteuer sind, lohnt sich vielleicht ganz kurz darüber zu sprechen, wer sind wir überhaupt? Andreas, was zeichnet dich aus, über investigative Abenteuer zu sprechen?
Also ich bin seit 2001 im Cthulhu-Team und habe da das eine oder andere geschrieben, unter anderem auch zwei Abenteuer mit dir. Und ich habe das Buch Abenteuergestalten geschrieben. Was mich vielleicht nicht zum Superexperten macht, aber was zumindest bedeutet, dass ich mich sehr lange mit dem Thema theoretisch auseinandergesetzt habe und praktisch dann halt auch. Genau. Und ich bin freier Mitarbeiter vom System Matters Verlag und DCC-Chefredakteur. Kauft DCC. Tolles Produkt.
Ausgezeichnet.
Ausgezeichnet, klar.
Sehr gut.
Kleine Werbeeinblendung, sehr subtil.
Sehr subtil,
absolut.
Ja. Ja. Sehr gut. Ich telefoniere häufig mit Andreas. Das machen wir schon sehr häufig. Und sprechen dann über Rollenspiel und Rollenspieldesign und natürlich auch über Abenteuerdesign. Gleichzeitig habe ich Abenteuergestalten redaktionell betreut und wir haben auch, wie man Abenteuer schreibt, die nicht grottenschlecht sind, rausgebracht, was auch ein Buch ist zum Thema, wie man Abenteuer schreibt.
Das die sind halt natürlich nicht auch
genau
sind vermutlich.
Und
genau,
da ja, sind natürlich gut. auch investigative Abenteuer bei. Und insgesamt macht man ja halt den System Matters Verlag, zusammen mit Patrick mache ich den und wir machen eben eigentlich die ganze Zeit irgendwas mit Rollenspielen. Das ist nicht so cool, wie es klingt. Aber das ist eine andere Geschichte, die ich erst nächstes Jahr erzähle, wenn ich 10 Jahre System Matters Rollenspiel Verlag erzähle. Wie dem auch sei, wir machen eine kurze Übersicht. Worum geht's? Wir schauen uns einmal an gleich Plots und Situationen. Es geht hier wirklich darum, wie man diese Abenteuer schreibt, also wie man sie gestaltet für den Tisch. Und im zweiten Teil werfen wir dann einen Blick auf die Hinweise, die sehr wichtig sind bei investigativen Abenteuern. Und im dritten Teil können wir dann Fragen entgegennehmen, wo ihr dann schreien müsst, weil ich wirklich niemanden sehe. Und es gibt aber auch noch einen weiteren Teil, der Heizdeckenteil. Den dürfen wir nicht vergessen, der gehört mit dazu.
Genau, ja.
Wir beginnen mit dem ersten Teil.
Ja, genau. Also wir haben zwei Bereiche rausgesucht, genau. die ich für investigative Abenteuer sehr wichtig halte. Nämlich den Unterschied zwischen einem Plot erschaffen und einer Situation erschaffen und dann halt im zweiten Teil das Verteilen von Hinweisen, weil das ist immer so das Hauptproblem beim investigativen Abenteuer. Ne? Die Gruppe rennt rum und sieht die 80.000 Hinweise nicht, die wir da verteilt haben und wir raufen uns die Haare und wissen nicht, warum die da nicht sehen und warum die nicht weiterkommen. Und da geben wir ein paar Tipps zu. Aber im ersten Teil erstmal Plots in Situationen.
Genau. Ja. Der erste Teil ist, das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig am Anfang, weil das so ein bisschen Definitionssache ist bei vielen Dingen. Das ist wichtig, das so einmal voranzustellen. Bereite Plots vor und bereite keine Plots vor, sondern Situationen. Ein Plot ist im Grunde erst passiert das, dann passiert das, dann passiert das, dann passiert das. Wie man eine Zusammenfassung von einem Film macht.
So genau, also wenn der Satz vorkommt, wenn die SC machen, dann, genau. dann ist das ein Plot. Oder noch viel schlimmer, die SC müssen machen, genau. damit. Das ist der Plot. Und zwar auf der untersten Ebene. Ja, wenn wir uns eine Kampagne angucken, dann ist da ja fast immer eine Art Plot mit drin. Ja, wir haben die Charaktere an Platz A und wir wollen sie nach Platz B kriegen, von da aus nach Platz C. Und an Platz D ist der große Showdown. Das ist ja irgendwie auch so ein bisschen plottig, nenne ich es mal, aber wir reden jetzt hier wirklich von der unteren Ebene, also die Beschreibung der Plätze und so. Und wenn wir solche Sachen machen und dann passiert dies und dann passiert das, dann ist das immer ein Plot. Und Plots sind ja von der Vorbereitung her relativ einfach, am Spieltisch aber relativ schwierig, weil sich die blöde Spielgruppe ja nie an unseren tollen Plot halten will. Die rennen ja immer wie die aufgescheuchten Schlümpfe, ja, oder eine Horde Mäuse oder so, rennen die in alle Richtungen und machen nicht das, was wir für den Plot vorgesehen haben. Also häufig genug jedenfalls. Und das Problem umgeht man am besten, indem man gar nicht erst einen Plot macht, sondern halt die Situation vorbereitet.
Genau. Wir machen mal kurz ein Beispiel, wie so ein Plot aussieht und dann gehen wir noch mal ein bisschen genauer darauf ein. Also das ist der Hauptteil dieses Dings. Und wir machen jetzt ein Plot auf der mit einem Mord auf offener Straße zu tun hat. Das weiß ich schon von dir. Das hatte ich sehr beschäftigt, wie wir in unserem Vorgespräch hatten. Ja. Ich hoffe, du möchtest keinen Mord auf offener Straße begehen.
Nein, so nicht unbedingt. Heute nicht.
Morgen.
Morgen vielleicht. Ja. Ich schieb gern Sachen von mir her.
Ja, das ist kein Problem.
Also, ganz, ganz einfache Situation im Abenteuer. Da ist ein Mord auf offener Straße geschehen. Auf einer Straßenkreuzung liegt eine Leiche rum. Vielleicht steht schon ein Constable daneben. Ja, das heißt, wir sind irgendwie in einem Gastlicht-Setting oder in einem Fantasy-Langmar-Setting oder irgendwie sowas. Und die SC kommen da hin und wollen halt aus welchem Grund auch immer wissen, was mit dieser Leiche passiert ist und wie das weitergeht. Und der Plot sieht vor, dass die SC die Leiche untersuchen und da so einen Ring finden. Und dieser Ring ist ein Zeichen dafür, dass diese Leiche einer sehr neuen, jungen, kleinen Straßengang angehört. Ja, das sind nur 6 Leute, irgendwie der ältere Teenager, die sich in einem leerstehenden Haus verschanzt haben und das zu ihrem Hauptquartier gemacht haben. Und die Charaktere, während die auf der Kreuzung sind, werden die von einem Mitglied dieser Gang beobachtet. Das bemerken die, daraufhin flieht das Gangmitglied, wir verfolgen das oder die Charaktere verfolgen das Gangmitglied bis zu dem Hauptquartier. Die dringen dann in das Hauptquartier ein, vielleicht gibt es ein paar Fallen oder sowas, dann stellen sie sich den Leuten der Gang zum Kampf und am Ende fragen sie den oder die Überlebenden aus und erhalten dann Informationen, die weiter im Abenteuer führt. Ja, das heißt, wir haben das Ziel ist es, von der Kreuzung zum Hauptquartier zu kriegen, die Charaktere, und von da aus dann zum nächsten Teil des Abenteuers. Warum und wie und was die Gang jetzt will, ist für das Beispiel irrelevant. Und da gehen diverse Alarmglocken los, ne, was da schiefgehen kann am Spieltisch.
Genau, ne? Das ist eines der Probleme. Ne? Also wir haben dann das Problem, was passiert denn, wenn die Leute dieses Gangmitglied gar nicht bemerken? Oder wenn sie sich irgendwie verzetteln in den Ermittlungen oder sowas und nicht alle Hinweise sehen? Was ist, wenn sie die Verfolgungsjagd irgendwie gar nicht mitmachen und sowas?
Ja, die verfolgen es einfach nicht. Ne? Genau. Die bemerken, da ist jemand, der rennt weg, zuckt mit den Schultern und kümmert sich weiter um die Kreuzung.
Wir müssen erstmal die Leiche untersuchen. Ja, das ist jetzt der wichtige Teil. Genau. Das ist ein Problem. Das ist, diese Idee von kein Plot vorbereiten, sondern Situation vorbereiten, stammt von Jason Alexander. Der ist
Justin Alexander. Der hat einen sehr interessanten Oldschool-Blog, nennt sich The Alexandrian. Ja. Sehr viel Text. Der macht Kampagnenberichte und hat über Abenteuerdesign, ich weiß gar nicht, wenn man den Blog nimmt, sind das wahrscheinlich 3 Bücher, die der füllt.
Es ist sehr viel Zeug, schlaues sehr Material. Ja. Und er beschreibt im Grunde diesen Plot so, als ob du der Spielgruppe eine Karte hinhältst und darauf ist ein unsichtbarer Weg eingezeichnet. Und die Charaktere, die Gruppe muss diesem Weg folgen. Und da sie aber diesen Weg nicht sieht, wird sie immer wieder davon abweichen. Das ist so dieses Hauptproblem, was diese Plotgeschichten haben. Die sind nicht notwendigerweise schlecht. Das muss man auch sagen.
Nee. Das ist, wenn am Ende dieser unsichtbaren Straße irgendwas ist, was die Charaktere ordentlich zieht, dann gehen die davon alleine lang. Das kann funktionieren, aber bei der Verfolgungsjagd halt nicht zwangsläufig. Ne? Ja. Das nächste ist die Verfolgungsjagd, da wird ja gewürfelt, ne? Sonst ist es ja keine vernünftige Verfolgungsjagd. Was machen wir denn jetzt, wenn die Proben vergeigen und den einfach verlieren? Weil der hat ja das Ziel abzuhauen und wir haben aber das Ziel, dass der nicht abhauen kann als Spielleitung. Nächstes Problem und dann ganz am Ende, wenn sie dann in dem Hauptquartier ist, was ist denn das, wenn sie das machen, was alle Charaktergruppen machen, nämlich die schlagen einfach alle tot. Da wird irgendwie nicht irgendwie einer aufgehoben, um ihn zu befragen oder sowas, sondern die werden dann alle abgeknallt und dann ist auch niemand da, um dann im Abenteuer weiterzuführen. Das sind alles Probleme, die bei diesem Plot auftauchen können. Ich frage jetzt mal ganz kurz in die Runde, weil ich halte das für eine sehr, sehr klassische Situation in Abenteuern. Vielleicht sehen wir ja sogar was. Mal Hand hoch, wer sowas in der Richtung schon mal erlebt oder geplant hat. So ganz grob. Verfolgungsjagd irgendwo hin und so.
Ja, es gehen diverse Hände hoch.
Einige Hände hoch, genau.
Ja. 2, 4, 6, ja. So oder so.
Mit Abweichung.
Genau, ne? Aber das ist ein ganz klasse, also auch das, wenn man Abenteuer kauft, ne? Und dann müssen die Charaktere das machen, damit sie dann da hinkommen. Und dann müssen sie, wenn sie da sind, können sie dann irgendwie einbrechen oder einen Hinweis finden und der bringt sie dann dazu. Wie so eine Brotkrumenspur bei Hänsel und Gretel. So ist das aufgereiht. Damit wir nicht in diese Fallgrube geraten, ne, dass irgendwie was schief läuft, man muss die Leute immer wieder hindrängen und hinschieben, gibt es halt eine einfache Lösung, eben daraus eine Situation zu machen. Aber bevor wir so Situationen machen können, müssen wir einen Werkzeugkasten haben. Wir brauchen eine Toolbox, damit das überhaupt funktioniert. Und da sind unter anderem Leute, Orte, Dinge, aber auch Gegenstände oder Kontakte drin oder so. Wobei Kontakte sind Leute.
Naja, das ist also, ich meine, das sind ja die klassischen Teile eines Abenteuers. Wir haben Leute, ja, NSC Monster. Wir haben Orte, das Hauptquartier, die Straßenkreuzung. Und wir haben Dinge, meistens magische Gegenstände oder irgendwelche MacGuffins oder was die Leute auch mal haben wollen. Und dann, was da jetzt nicht mit draufsteht, was aber auch noch dazu gehört, sind Abläufe. Ja, wir haben also irgendwie so, was machen NSCs in welcher Reihenfolge, wenn die Charaktere nicht in der Nähe sind und wenn die nicht eingreifen oder Zeit leisten oder irgendwie sowas in der Richtung. Und als fünften Punkt haben wir dann die Hinweise, was eine ganz fantastische Überleitung zum zweiten Teil unseres Workshops wird.
Genau.
Genau.
Aber da sind wir noch nicht. Wir sind noch in dem Bereich Plots und Hinweise.
Genau.
Und
also das ist dieser Begriff der Toolbox ist auch von Justin Alexander. Das ist so, und der sagt halt, man muss seine Toolbox vorbereiten, um die Situation vernünftig zu machen. Und da gucken wir uns doch jetzt mal an, wie das bei uns in diesem, auf dieser Straßenkreuzung aussehen.
Wir nehmen dieselbe Situation von gerade und bauen jetzt aus diesem Plot, den wir vorher hatten, eine Situation. Ja. Und dann ist halt die Frage, wie gehen wir damit um? Fangen wir an mit den Leuten.
Ja, genau. Ganz kurz noch, der Alexander, der hat einen Tipp dazu, was man sich für Fragen stellen sollte, wenn man sich die Toolbox zusammenstellt. Mhm. Nämlich der erste Tipp ist, woran sind die SC interessiert? Woran sind sie interessiert? Ja, ganz wichtig zu trennen von, was werden sie tun? Ja, was werden sie tun, wissen wir nicht. Die machen nie, was wir wollen, sondern woran sind sie interessiert? Und in dem Fall sind sie da halt daran interessiert, herauszufinden, warum da diese Leiche liegt und wo die dazugehört. Und sie sind dann, wenn sie im Hauptquartier sind, sind daran interessiert, die Gefahr zu beseitigen und dann aber von da aus auch zu wissen, wo sie hinterher hin müssen. Mhm. Zweiter Teil ist, welche Pläne verfolgen die NSC? Die NSC, die da sind, die haben ja irgendwas vor. Ne? Und das ist, also die generellen Pläne, die sie haben, dann Pläne, die auf das Szenario bezogen sind. Das kann ja unterschiedlich sein. Ne? Also das Gangmitglied, was da die Charaktere beobachtet in Bezug auf das Szenario, möchte es wissen, was die Charaktere herausfinden, möchte es weitermelden. Aber ganz generell hat es vielleicht einfach Hunger. Ja, das ist so, das sind so Sachen, die man halt auch mit einplanen könnte. Dann auf die SC bezogene Pläne. Ja? Also wenn wir Bösewichte haben, welche Pläne haben die denn mit den SC? Will der Bösewicht die kalt machen, will entführen, was auch immer? Will das Gangmitglied nur beobachten oder will er vielleicht schon mal wen ausschalten? So diese Sachen. Und wenn wir uns diese beiden Sachen überlegen, ne, woran sind die SC interessiert und welche Pläne haben die NSC, können wir daraus ganz fantastisch die Toolbox zusammenstellen. Und dann geht's mit den Leuten los.
Genau. Wenn wir also diese Situation nochmal betrachten, schauen wir dann an, was für Leute haben wir denn? Also da können wir dann eben die Menge der Zeugen zum Beispiel nehmen. Das sind dann Sachen, wo man Hinweise sammeln könnte und die haben vielleicht von der neuen Gang schon mal gehört. Oder es fällt einer anderen Gang auf, dass es eine neue Gang gibt oder sowas. Und all solche Sachen kann man da drin subsumieren und dann ist man deutlich freier in der Art und Weise. Man muss also nicht exakt diesem Plot folgen, wie wir ihn vorher skizziert haben.
Genau, ne? Also wir gucken uns die Kreuzung an und überlegen uns, was für Zeugen rennen denn da rum. Ja? Ja. Wer ist denn da, der irgendwas wissen könnte? Der Constable zum Beispiel, der wird bestimmt von der neuen Gang gehört haben.
Zum Beispiel.
Weil so eine neue Gang fällt auf, die machen auf sich aufmerksam, weil sie ihr Territorium vergrößern wollen und weil sie halt an Machtzuwachs irgendwie erarbeiten wollen. Das fällt auf. Es können Leute sein, die den Mord beobachtet haben. Es kann jemand sein, der zufällig diesen Ring erkennt. Der zeigt, dass die Leiche zu dieser Gang gehört. Die haben so einen Erkennungsring. So, das sind alles Zeugen, die da rumlaufen. Und die sollten wir uns überlegen. Wer ist denn da?
Genau. Dann brauchen wir natürlich noch Orte. Mal abgesehen von der Straßenkreuzung, wo der Mord irgendwie stattgefunden hat oder wo die Leiche gefunden wird, brauchen wir natürlich auch das Hauptquartier, wo die Gang eben Unterschlupf hat. Das ist ein wichtiger Teil.
Genau.
Wie hart muss ich das denn ausarbeiten an der Stelle?
So, dass es, sagen wir mal, zu einem lebenden Ort wird. Also wir malen uns die Straßenkreuzung auf, schreiben irgendwie daneben, wenn ein Laden daneben ist, ja, wenn keine Ahnung, wenn da ein Kurzwarenbedarfsladen an der Kreuzung ist, dann sollte man den vielleicht einzeichnen oder das sind alles Wohngebiete oder ob das ein guter oder schlechtes Viertel von der Stadt ist oder so, das sollte da sein. Halt eine grobe Skizze reicht ja. Ne? Wir haben eine Kreuzung, wie groß ist die, wie viele Straßen gehen davon ab, wie hoch und wie eng sind die Häuser und was sind das für Gebäude? Und dann bei dem Hauptquartier der Gang muss natürlich eine grobe Karte da sein, weil wir wollen ja schließlich auch einen Kampf machen und eine Action-Situation. Also müssen wir auch wissen, was da wo ist. Und sollten dann da zum Beispiel einzeichnen, hat die Gang dann vielleicht irgendwelche Fallen aufgestellt für Leute, die unerlaubt das Gebäude betreten oder sowas. Oder wo sitzen die? So, das sollte da sein. Das reicht aber schon. Das muss nicht super genau sein, aber halt genug, dass wir über die Orte halt Bescheid wissen, dass wir nicht nur improvisieren müssen.
Jetzt ist es ein Ermittlungsabenteuer, das heißt also, wenn wir ermitteln, müssen wir Hinweise finden. Das ist ja das, was im Grunde die Leute hier von Broadchurch machen, die untersuchen den Tatort und finden dann Hinweise. Was für Hinweise sollte ich denn da alles einbauen? Also der Plot hat ja den Vorteil, der listet die Sachen halt sehr fein auf an der Stelle, aber sagt auch immer, wie du da dran kommst. Und wahrscheinlich ist es am einfachsten, diese beiden Sachen voneinander zu lösen.
Ja, genau. Also ich meine, wir können uns das vielleicht so vorstellen, wenn ich als Spielleitung einen Plot plane, dann mache ich halt diese Straße, mache rechts und links hohe Mauern, die sind dünn, dass die Charaktere da durchgehen können, aber halt blickdicht. Und ich weiß ja auch nicht, was dahinter passiert. Und sobald die dann durch die Wand brechen, stehe ich im Leeren und weiß nicht, was ich machen soll. Und was wir jetzt hier machen, dass wir eben die Straße erweitern und um so Plätze erweitern oder sowas in der Richtung. Und da verteilen wir dann die Hinweise. Wie viel Hinweise und was, dazu kommen wir dann im zweiten Teil. Ja, aber in dem Fall ist das vielleicht der Ring. Mhm. Der Constable weiß, wie gesagt, irgendwas über die Gang. Vielleicht sind noch weitere Hinweise an der Leiche. Wie lange liegt die da? Was hat die überhaupt gemacht? Wie wurde sie ermordet? War das ein Hinterhalt? Haben die gekämpft? Etc. Gibt es irgendwelche Zeugen? Irgendwie sowas. Mhm. Genau. Und dann als letzten Punkt haben wir die Abläufe.
Das ist der Teil, der in unserem Beispiel dann die Verfolgungsjagd zum Beispiel wäre, dass ein Gangmitglied anfängt, davon zu laufen und die Charaktere müssen dann dem Ganzen, also müssen dann die Verfolgung aufnehmen in der Plotgeschichte. Aber hier kann man einfach sagen, die Verfolgungsjagd kann ja trotzdem stattfinden, aber es ist halt nicht schlimm, wenn eben die Verfolgung misslingt oder wenn gar keine Verfolgung angetreten wird, beispielsweise.
Genau, also die Abläufe auch wieder nicht auf die SC bezogen, wir wissen nicht, was sie machen, sondern auf die NSCs bezogen oder auf zeitliche Abläufe, was irgendwie ohne Zutun der SC passiert und was verändert werden kann, wenn die SC eingreifen. Mhm. Also zum Beispiel wäre ein wichtiger Ablauf, wie ist denn der Tagesablauf der Gang? Mhm. Sind die denn überhaupt immer da? Rennen die rum und machen Schutzgelderpressung? Oder versuchen die ihr Geld zu verdienen, indem sie fake battlen? Oder was auch immer, was die da machen, ja, wann ist wer da, wo sind die, weil die sitzen ja nicht in ihrem Hauptquartier und warten darauf, dass die Charaktere da hinkommen, um sie totzuschlagen, sondern die haben einen eigenen Ablauf.
Ja. Das gilt übrigens auch für Dungeon-Abenteuer, also das kann man auch bei Dungeon-Abenteuer genauso sehen. Ja, klar, die Monster sitzen halt nicht und warten darauf, bis sie irgendwie getötet werden, sondern die haben auch einen intrinsischen Ablauf, was sie so tun.
Genau, ne? Dann was tut das beobachtende Gangmitglied, wenn es nicht bemerkt wird. Mhm. Ja, das ist das. Guckt halt eine Weile und dann weiß es irgendwann Bescheid, was die Charaktere tun und dann geht's zum Hauptquartier zurück. Und sobald die Charaktere eingreifen, weil sie das bemerkt haben, vielleicht bemerken sie das gar nicht, dann müssen sie anderweitig zum Hauptquartier kommen. Oder sie bemerken es und dann ist hier Verfolgungsjagd, dann schreiben halt auch in den Ablauf, wie reagiert dann das Gangmitglied. Und es geht immer nur um das Gangmitglied. Ja, es ist dann, und so können wir auch die Verfolgungsjagd-Ergebnis offen machen, was sehr viel spannender ist. Und es kann uns dann als Spielleitung egal sein, ob die Charaktere das schaffen oder nicht schaffen, weil sie haben auch andere Möglichkeiten, am Ende anzukommen. Und ja, das sind so jetzt mal ganz grob, ne, da kann man sicherlich noch mehr machen, aber das sind unsere Werkzeugkiste für die Kreuzung und das Hauptquartier. Ne? Wir haben die beiden Orte, wir haben die Abläufe, wissen, wer da rumläuft. Und als Gegenstand, als einzig Wichtigen haben wir jetzt diesen Ring. Vielleicht haben wir noch ein oder zwei andere Sachen.
Genau. Das ist der Teil gewesen, Plot und Situation. Jetzt kommen wir zu dem Teil, den wir schon angesprochen haben, nämlich die Hinweise.
Genau.
Ein investigatives Abenteuer lebt ja von den Hinweisen. Das ist ja die Aufgabe eines Detektivs bzw. einer Detektivin ist es, den Hinweisen zu folgen. Das Problem an diesen Sachen ist eben, wir orientieren uns ja meistens an Romanen, Filmen, Fernsehserien, was auch immer. Und da ist es immer so, dass auf magische Art und Weise, die Hauptfigur immer den Hinweis findet, der halt wichtig ist, der sie zum nächsten Hinweis bringt. Eben wieder diese Brotkrumenkette, die wir da haben. Im Rollenspiel ist das leider ein bisschen anders, weil eben ein Hinweis oftmals nicht reicht, um irgendwo darauf hinzuweisen. So genial sind dann die Leute meistens nicht. Und dann kommt noch dazu, dass wir auch manchmal würfeln, um Hinweise überhaupt zu kriegen. Wir gehen jetzt einmal diesem Problem, wie verteile ich Hinweise, auf den Grund. Und wir starten mit einem wirklich sehr alten Klassiker aus der Zauberzeit.
Ja, 1992, ich glaube, es war Nummer 21 oder 23.
Da war ich 10 Jahre alt.
Ja, Hammer. Ich nicht, leider.
Wir werfen einen Blick auf Steffen Schüttes Museumsstruktur. Das ist nicht Steffen Schütte, das ist Inspektor Morse übrigens.
Ja, das stimmt, ja.
Was verstehen wir unter einer Museumsstruktur, Andreas?
Genau, also nochmal ganz kurz, um noch ein Wort zu den Hinweisen zu machen. Robin Laws hat in seinem Gumshoe-System, das ist ein spezielles System für Detektivabenteuer, ne? Trail of Cthulhu, falls das jemand kennt, ist ja gerade auf Deutsch erschienen. Ganz tolles Cthulhuides Detektivsystem, ganz großartig. Und die haben auch diverse andere Spiele gemacht, die das Gumshoe-System als Grundlage nehmen. Und der sagt, die Spannung ist ja eigentlich nicht, finden die Charaktere den Hinweis, weil die Rumsucherei ist meistens ziemlich langweilig. Und wenn sie es nicht finden, stehen sie im Leeren und suchen weiter und fangen irgendwann an, auf ihren Handys rumzuspielen, weil sie nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Sondern was spannend ist, was machen die dann mit dem Hinweis, wenn sie ihn gefunden haben? Und deswegen geht es nicht darum, die Hinweise zu verstecken, sondern es geht darum, die Hinweise an die Charaktere weiterzugeben, damit die was damit tun können. Klar, ein kleines bisschen Mühe müssen sie sich schon geben. Ja, wenn die mit den Händen in der Hosentasche auf der Kreuzung stehen, dann habe ich als Spielleitung auch Probleme, beziehungsweise dann mache ich mir einen Kaffee und lehne mich zurück und lese ein Buch. Dann müssen wir halt gucken, wie wir es dann machen. Genau, und eine wichtige Grundlage, also Steffen Schütte hat das nicht Museumsstruktur genannt, sondern hat das als Dungeon-Struktur bezeichnet. Er hat halt gesagt, wir gucken uns jeden Bereich des Abenteuers, stellen wir uns vor wie einen großen Dungeon-Raum oder halt jetzt, so wie ich es genannt habe, wie einen großen Museumsraum. Mhm. Und in so einem Museumsraum ist normalerweise nicht ein Ausstellungsstück, sondern viele Ausstellungsstücke. Und genau darum geht's. Wir haben halt nicht einen Zeugen, sondern wir haben vielleicht 10. Und jede Person hat irgendwie es ein bisschen anders gesehen und hat immer nur einen Teil der Geschichte. Aber wenn wir 5 dieser Zeugen befragt haben von den 10, dann haben wir die komplette Geschichte und wissen, wo es weitergeht. Oder wir haben nicht einen Brief, sondern der Brief ist in 10 Teile zerrissen worden und die sind ein bisschen verteilt, etc. Das heißt, es ist so ein bisschen, wir gucken uns in dem Museumsraum die Ausstellungsstücke an und wenn wir so und so viel gesehen haben, dann kennen wir die Zahlenkombination, die die Tür öffnet in den nächsten Raum. Mhm. Und so reihen wir diese großen Museumsräume, die jeweils ein anderes Thema haben, reihen wir aneinander. Und darum geht's. Es ist halt nie der eine Hinweis, der weiterführt, sondern mehrere. Und damit ist es einfach, dass die Charaktere rumlaufen und wir können denen die Hinweise hinterher werfen, auch ohne, dass sie sich viel Mühe geben. Sie müssen halt nur hingehen und müssen irgendeine Frage stellen, weil sie kriegen ja nicht alles gesagt, sondern sie kriegen nur einen Teil gesagt. Und dann, wenn sie genug gesagt gekriegt haben, wissen sie, wo es weitergeht.
An der Stelle gibt es auch einen interessanten Ansatz, den auch aus Trail of Cthulhu stammt. Und zwar, wenn die Charaktere in so einem Museumsraum sind, also zum Beispiel eben den Tatort, den wir gerade beschrieben haben, die Straßenkreuzung, dann kann man auch irgendwann die Szenekarte hochheben und sagen, das war's, ihr habt jetzt alle Exponate gesehen in diesem Raum. Ja, also das war dieser Ort, das ist beendet. Wir können jetzt langsam zur nächsten Szene, zum nächsten Museumsraum gehen. Das klingt jetzt deutlich metatechnischer, als es ist, ja. Das funktioniert eigentlich sehr natürlich, fand ich immer in den Situationen, die wir hatten.
Der Vorteil, dass wir eine Karte hochheben und es nicht sagen ist, dass wir aus dem üblichen Gespräch ausbrechen.
Genau.
Was Laws auch vorgeschlagen hat, ist eine bestimmte Musik einzuspielen. Ja, mhm. Wir können jedes Mal die Titelmelodie von Mord ist ihr Hobby einspielen, wenn die Szene einfach ausgekundschaftet ist. Und ich habe das bei Trail of, gerade auf Cons, bei Trail of Cthulhu Abenteuern häufiger mal erlebt, dass dann entweder ich, wenn ich Spielleiter war oder dann halt jeweils die Spielleitung, die da saß, dann irgendwann dieses Kärtchen hochhielt und wir wussten halt Bescheid, so alles klar, okay, wir wissen jetzt, wo es weitergeht, gehen wir dahin, wir haben hier alles rausgefunden, weil dieses Festbeißen an Situationen kann wahnsinnig langweilig werden, das wollen wir ja nicht. Ne? Dann, wie man ein bisschen Spannung in diese ganze Hinweissuche kriegt, da kommen wir noch drauf. Genau. Aber das ist es also. Also, erster wichtige Teil ist mehr Hinweise, Museumsstruktur von Detektivabenteuern.
Genau.
Das ist schon mal sehr gut.
Der nächste Teil sind die 3 Hinweise. Die 3-Hinweis-Regel ist ebenfalls etwas, was die aus dem Alexandrian-Block stammt, was sehr clever ist, da er immer von der Voraussetzung ausgeht, dass wenn die Charaktere eine Entscheidung treffen sollen, darauf 3 Hinweise zufließen sollten.
Also ist ein bisschen, im Endeffekt ein bisschen enger einfach als die Museumsstruktur. Ja. Wir haben halt, wenn die Charaktere was Bestimmtes rausfinden sollen, brauchen wir Minimum 3 Hinweise, die in diese Richtung deuten. Das Coole ist, und da hat der Alexandrian da so ein ganz, ganz cooles Minischaubild auf seiner Webseite, diese 3 Hinweise können an drei verschiedenen Orten sein. Mhm. Das ist ganz schlau. Ja, wir fangen also in Ort 0 an und haben drei Hinweise A, B und C. Und wir haben an Ort 0 haben wir einen Hinweis auf A, einen Hinweis auf B und einen Hinweis auf C. Und an Ort A haben wir dann Hinweise auf Ort B und Ort C. An Ort B haben wir Hinweise auf Ort A und Ort C. Und bei C dementsprechend auf A und B. Und so haben wir immer irgendwas, wo die Charaktere hingehen können, weil irgendwas werden sie ja finden. Und es ist uns egal, in welcher Reihenfolge sie die Orte abarbeiten. Sie haben häufig genug, eventuell übersehen sie mal einen, aber das muss dann halt irgendwie von da aus weiterführen. Also die Idee, wenn es jetzt nicht unbedingt Museum sein soll, wenn wir nicht 10 Zeugen haben wollen, dann wenigstens 3. Ja, es sollte also immer 3-mal bei wichtigen Sachen da Hinweise geben. Die Chance, dass alle 3 übersehen werden, ist dann doch relativ gering. Und in der allergrößten Not, da müssen wir halt doch mal improvisieren. Ja. Das kriegt man dann hin. Aber das ist nochmal eine Faustregel.
Es ist vor allen Dingen, was diese kleine Mechanik aussagt oder diese kleine Designtechnik aussagt, ist, dass wir an der Stelle nicht mit Hinweisen sparen sollten. Das ist wichtig. Ja. Also ne, lieber mehr rein und auch offensichtlich mehr rein, als zu wenig. Die Gedankengänge, die man hat, wenn man einen Kriminalfall löst, sind ohnehin so komplex, dass man da wirklich völlig absurde Theorien aufstellt. Also jeder kennt das wahrscheinlich, dass man schon mal an einer Theorie verbissen hat und das kann nur diese eine Person gewesen sein, weil sie zu diesem Zeitpunkt die Haustürschlüssel hatte oder sowas und man völlig außer Acht lässt, dass die Tür gar nicht verschlossen war oder sowas. Ja, solche Geschichten tauchen häufig auf in Rollenspielsituationen.
Also das ist, wir müssen da als Spielleitung gegen unseren Instinkt kämpfen. Die ganze Zeit, bis es zum Instinkt wird. Unser Instinkt ist, ich darf es den Leuten doch nicht so einfach machen, an diesen wichtigen Hinweis zu kommen. Das kann doch nicht sein, dass die einfach hingehen, fragen und die Antwort kriegen. Die müssen doch irgendwie dafür in irgendeiner Form kämpfen. Also es muss jetzt kein physischer Kampf sein, sondern mental oder dafür arbeiten oder was auch immer. Und wenn wir das bei jedem Hinweis machen, wird das wahnsinnig zäh und wahnsinnig anstrengend. Bewerft die Leute die ganze Zeit mit den Hinweisen. Sobald die nur grob in die Richtung gucken, gebt denen das. Das Abenteuer geht weiter, alle sind freudig, dass es weitergeht. Es wird nicht langweilig, es zieht sich nicht und wir kriegen das Abenteuer vielleicht in 3 Spielabenden fertig und nicht erst in 80. Was auch Vorteile haben kann. wir können jetzt nochmal hier, wir haben ja zusammen im Spielleiterhandbuch
dritte Auflage
haben wir das Abenteuerwort der Macht geschrieben. Ja. Und da haben wir wirklich die Museumsstruktur genommen und haben die Leute zugeworfen mit Hinweisen. Ja. Und selbst da kann er eine lustige Anekdote erzählen.
Ja, nachdem sozusagen Unmengen an Hinweisen gegeben wurden und alles sehr eindeutig war, dieses Abenteuer hat nie jemand gespielt, weil das in der dritten Auflage Spielleiterhandbuchs ist. Also ich habe noch nie jemanden gehört, der das gespielt hat.
Ja, doch, wir beide haben es
gespielt. Ja, wir haben es gespielt, ne, aber sonst habe ich noch nie jemanden gehört, der es irgendwie gespielt hat. Klasse, ne, ich kann ein bisschen spoilern, das Abenteuer ist alt. Ne, also es ist ein Cthulhu-Abenteuer. Es geht um eine Liste und auf einer Buchliste von ausgeliehenen Büchern und einer der Charaktere ist auf dieser Buchliste. Und dann wird festgestellt, dass die Leute nach und nach auf dieser Buchliste ermordet werden. An ganz bestimmten Punkten in Arkham. Sie sind alle Studenten in Arkham und so. Und die Situation war, dass meine Gruppe das dann so vor sich hinspielte und irgendwie Unmengen an Hinweisen hatte. Und irgendwann nach dem letzten Mord oder dem vorletzten Mord war es dann so, ja, Leute, wir stehen wieder ganz am Anfang. Wir wissen ja gar nicht mehr, was wir tun sollen. Ich sag, Leute, ihr habt hier diese ganze, guckt doch mal hier, da. Ich hatte extra so eine Staffelei aufgebaut, wie so ein Kriminalfall mit den ganzen Punkten und so und den Hinweisen. Das passiert, auch wenn du Unmengen an Hinweise hast. Da gibt's noch einen anderen Hinweis an der Stelle. Ich glaube, das steht hier gar nicht drin in unserem Vortrag. Aber diesen bewussten Punkt zu sagen, so Leute, wir machen mal einen ganz kurzen Punkt und wir fassen mal kurz zusammen. Ah, das kommt.
Die Regel der kompetenten Ermittler.
Ah, das kommt. Übernächste Folie. Ah, das kommt.
Perfekt. Okay. Kommen wir noch drauf.
Kommt gleich.
Das wird dann gleich noch gemacht. Aber, also wie man auch dieses Problem umgehen kann, haben wir noch einen Tipp.
Ja.
Genau.
Aber jetzt gibt's natürlich noch diese andere Sache, dass diese Hinweise sich irgendwo befinden und die mussten da an diesem Ort gefunden werden. Aber es gibt auch diese beweglichen Hinweise.
Genau. Wir können einfach die Hinweise unabhängig von den Personen oder den Orten betrachten, wo sie übergeben werden. Das heißt, wir schreiben uns die Hinweise auf, legen aber nicht zwangsläufig fest, wo und wie die gefunden werden. Und das gibt uns die Freiheit als Spielleitung, die Hinweise hin und her zu schieben. Ja. Ne, Brindlewood Bay zum Beispiel, korrekt, ganz tolles System. Kauft Brindlewood Bay, um nochmal ganz subtil.
Sehr subtil, sehr gut. Du musst ja, die Hinweise müssen ja offen liegen. Wir dürfen sie den Leuten nicht so schwer machen.
Teil des Workshops. Genau. Da ist es so, dass wahrhaftig jedes Abenteuer eine Liste mit Hinweisen gibt und kleinen Kästchen davor, um die abzuhaken. Mhm. Und die Spielleitung verteilt die Hinweise, wie es gerade passt. Also dadurch werden die Abenteuer relativ kurz, weil wir haben eine Liste mit NSCs und was sie so tun und vorhaben und wir haben eine Liste mit Hinweisen, aber wo die Hinweise sind, steht nirgendwo. Das macht das Leiten, muss man ein bisschen mehr improvisieren, aber das macht es trotzdem sehr, sehr einfach, weil wir einfach immer, der Hinweis, der gerade passt, der wird halt da hingelegt und die Charaktere kriegen den, wir machen einen kleinen Haken dran, die Charaktere packen den auf eine Liste und dann machen die am Ende eine Theorie und dann wird gewürfelt, ob die Theorie stimmt oder nicht. Das ist der Clou bei Brindlewood Bay, dass wir gar nicht die Lösung haben, sondern die Gruppe die Lösung erschafft und wir würfeln, ob sie passt oder nicht. Ja. Und je mehr Hinweise sie verbauen, umso größer ist die Chance, dass es am Ende auch stimmt.
Genau. Es wird halt nicht beliebig. Also es gibt ja auch Kriminalabenteuer, wo es völlig beliebig ist, wer am Ende der Täter ist. Ja, also die Gruppe ermittelt so lange, bis sie einen Täter gefunden hat. Das ist in dem Spiel nicht ganz so. Es muss halt schon untermauert werden durch diese berühmten Szenen, wo eben dann Miss Marple alle Leute in ihrem Wohnzimmer versammelt und dann sagt, ja, natürlich dachten alle, der Pfarrer war es, aber eigentlich war es die Haushälterin. Und aus den und den Gründen. Ja, also so funktioniert das. Genau. Ja. Aber bewegliche Hinweise sind halt unglaublich praktisch, weil sie eben den Ort und den Auffindort sozusagen, den Hinweis und den Auffindort entkoppeln. Das ist ganz gut, ja. Der nächste Punkt ist das, was ich schon vorausgegriffen habe. Ich dachte, das hatten wir gar nicht mehr drin, war die kompetente Ermittlerregel. Das ist mal abgesehen davon, dass man bei gewissen Sachen nicht würfeln muss, weil man eben, ne, ein Polizeibeamter bemerkt halt, wenn, weiß nicht, jemand flieht aus der Zeugengruppe oder so. Das ist,
wenn ihr das noch nie gemacht habt, gebe ich euch mal den Tipp, irgendwie mal wenn es gerade mal passt, irgendein NSC redet mit der Gruppe und wenn er fertig geredet hat, wendet euch an den Spieler oder die Spielerin und sagt, der lügt wie gedruckt.
Ja.
Das ändert sofort die Dynamik in dieser ganzen Szene und dieser ganzen, ja, und wenn jemand schlecht lügt, dann merken wir das halt. Und wir können einfach davon ausgehen, das sagt die Regel der kompetenten Ermittler, das sind halt kompetente Leute und keine Volltrottel, die da von den Spielern und Spielerinnen gespielt werden, sondern das sind Leute, die wissen, was sie tun, hoffen wir jedenfalls. Und wenn die Gruppe schon nicht weiß, was sie tut und die Leute ein bisschen komisch darstellen, dann können wir zumindest die Unterstützung geben, dass es eben kompetente Leute dann doch noch sind. Und dann können wir, wenn wir mal merken, die Gruppe hakt gerade, einfach mal für die Gruppe zusammenfassen, was haben sie denn bisher herausgefunden und in welche Richtung deutet das? Und wir haben es ihnen ja vorher gesagt, die Gruppe hat sich vielleicht auch sogar schon mal drüber unterhalten. Ich habe das selber erlebt, als ich das erste Mal Spieler war in einer Trail of Cthulhu-Runde, das war das Abenteuer, ich glaube, die Entführung in Arkham Detective Stories.
Ja, und die alle nicht in Arkham spielen übrigens. Band heißt Arkham Detective Stories, es gibt kein Abenteuer, was in Arkham spielt.
Das ist
mega bescheuert, aber ja.
Egal. das ist so eine Closed-Room-Geschichte, ja. Da ist ein kleines Kind entführt worden und das Kindermädchen war die ganze Zeit im Erdgeschoss und das Zimmer von dem Kind ist im ersten Stock und das Kindermädchen ist dann halt völlig aufgelöst und erzählt, hier ist keiner reingekommen, ich habe die ganze Zeit hier, ich habe alles abgeschlossen und das Fenster oben ist von innen verriegelt und das kann alles nicht sein. Wie immer denn, und dann werden halt die ganzen Leute befragt. Und wir hatten dann relativ schnell rausgefunden, dass einzig mögliche Lösung in dem Fall, das Kindermädchen halt mit drin steckt und die Entführer reingelassen hat. Und wir sehen dann auch die Spuren von der Leiter unter dem Fenster und dass das gerade frisch zugemacht wurde und so Fingerabdrücke außen an der Scheibe und so weiter und so weiter. Und wir haben wirklich lange an dieser Szene rumgeforscht. Und dann war die Szene ausgespielt, wir haben die Szenenkarte unter die Nase gehalten gekriegt. Und dann saßen wir da und haben gesagt, jetzt wissen wir gar nicht, was wir machen sollen. Und Spielleiter guckt an und sagt, seid ihr doof? Ihr habt vor einer Viertelstunde 10 Minuten drüber philosophiert, dass ihr Tom sowieso verfolgen müsst und herausfinden müsst, wo der wohnt. Und ihr wisst ja auch, wo der wohnt. Und wir alle, ach ja, stimmt. Und dann sind wir halt dahin gegangen. Und genau das ist es. Wir fassen einfach mal zusammen, was ist es denn? Und das ist für die Gruppe echt ein Aha-Effekt. Die haben da über alles schon mal geredet. Wir fassen denen das nochmal zusammen, sagen einfach mal, in welche Richtung das führt. Und wenn wir hinter uns so eine coole Kork-Pinnwand haben, ja, wo wir diese roten Fäden irgendwie zwischen Karteikarten gespannt haben, kann man auch mit denen einfach nochmal durchgehen, was da alles steht und sagt, guck mal, das habt ihr rausgefunden, das sollte in die Richtung und das habt ihr rausgefunden und ihr habt die und die Liste mit Leuten. Das erleichtert es sehr und macht so ein Abenteuer von stockend langweilig zäh eventuell wieder zu dem, was wir wollen, nämlich ein spannendes, schnelles Erlebnis.
Ja. Der nächste Teil ist die Liste. Die hatten wir im Grunde gerade schon erwähnt, den Bereich, der bei Bödenlohr Pay ist. Ja? Also wir schreiben halt alles auf, was irgendwie relevant ist in Listen. Alle Hinweise, die irgendwie wichtig sind, Dinge, die wir halt für die Vorbereitung brauchen. Das ist, Listen sind halt Gold wert und sind auch viel schneller zu erfassen als Fließtexte.
Genau, ne? Es ist wieder von Justin Alsterner und der steht auf Listen, der macht sich eine Monsterliste. Das heißt, der die alle Monster, die im Abenteuer vorkommen, der macht viel Dungeons, schreibt er eine Liste und sagt, wo die sind. Und vielleicht noch die Seitenzahl, wo im Monsterbuch das Viech zu finden ist. Und genauso macht er sich eine Liste mit Hinweisen. Er schreibt einfach eine Liste mit den Hinweisen und wo die gefunden werden. Und das ist auch für die Vorbereitung super, weil wir relativ schnell, wenn wir uns die Liste erstellen, bemerken, wo Lücken sind. Ja, wo eben nicht genug Hinweise irgendwo hinzeigen oder sowas. Und wenn wir diese Liste haben, dann können wir die auch abhaken, was haben die Charaktere alle rausgefunden. Und wenn wir dann feststellen, okay, hier ist eine große Lücke, dann können wir halt aus dem Hinweis, der ursprünglich nicht beweglich war, schwuppdiwupp einen beweglichen Hinweis machen, legen den woanders hin, ändern das kurz in unserer Liste, wo der gefunden wird und dann finden die Charaktere doch raus, wo sie weitermachen können. Das ist wahnsinnig hilfreich, wenn man so ein einfach DIN A4 oder zwei DIN A4 Zettelchen, kleine Tabelle, das und das rausfinden, da und da.
Ja. Absolut. Jetzt ist natürlich die eigentliche Frage, ist das alles Hausarbeit, ist das alles doch relativ langweilig, so eine investigative Szenario-Geschichte, oder kann ich das irgendwie spannend machen? Und das ist ja meiner Meinung nach der Teil, der wichtig ist auch. Ne? Also man soll ja schon Spaß haben bei der Ermittlung, wir wollen ja nicht einfach nur dahin gehen und dann abhaken, was haben wir, dann kann man ja auch das alte Sherlock-Holmes-Spiel spielen und wir haben ja Rollenspiel, also wir wollen ja auch zwischendurch mal ein bisschen Action oder es soll irgendwas auf dem Spiel stehen, wir wollen wichtige Entscheidungen treffen, das ist ja der Teil, warum wir Rollenspiel machen. Wie kriegt das denn jetzt irgendwie spannend?
Genau, wir müssen halt zusätzlich Perlenschnur ist es ja nicht, zu diesem Hinweisnetz müssen wir halt noch zusätzlich Dinge einführen, die irgendwie Spannung da reinbringen. Und das Einfachste, denke ich mal, ist eine Zeitleiste mit Ereignissen, die irgendwie Spannung in die Geschichte bringen, wovon die Charaktere entweder erfahren oder Ereignisse, die sich speziell auf die Charaktere beziehen. Da kommen wir dann gleich zum zweiten Punkt, nämlich die Antagonisten. Die sind aktiv. Die sitzen ja auch nicht auf ihren Händen und warten drauf, dass die Charaktere im Hauptquartier vorbeikommen, um dann da das große Endkampf zu starten, sondern die tun ja Dinge. Und was die tun und wie die versuchen, die Charaktere zu behindern, dass die eben rausfinden, was der Plan ist, das kann mit in diese Zeitleiste. Oder Beispiel nehmen hier die Froschkönig-Fragmente, ist gerade von einer Lovecraft-Gesellschaft neu aufgelegt worden für Cthulhu. Großartiges Abenteuer, was zufällig in meiner Heimatstadt spielt, weil Steffen Schütte, der das geschrieben hat, da auch herkommt. Hatten wir damals einen riesigen Spaß mit. Da ist es so, das ist halt die Museumsstruktur, ne? Nicht umsonst, Steffen Schütter hat ja das Ding entwickelt, also wahnsinnig viele Hinweise, und der hat aber auch eine Zeitleiste mit so märchenhaften, gruseligen Dingen, die passieren, ja, also wenn der Schäfer blutüberströmt zwischen seinen gerissenen Schafen sitzt und sagt, oh Gott, da kam ein monströses Viech und hat die ganzen Schafe gerissen. Und wir erahnen also als Gruppe schon, dass das eventuell der Schäfer selbst war, der irgendwie geistig umnachtet war oder so. Und solche Dinge passieren ja immer wieder. Das ist einfach eine Zeitleiste mit 10 Dingen oder sowas, die wir jederzeit einstreuen können, wenn es langweilig wird. Immer wenn wir den Eindruck haben, jetzt haben sie keinen Bock mehr zu reden, dann stürzen die Leute mit den Waffen durch die Tür, treten die ein, ne? Raymond Chandler, ne? Wenn er nicht wisst, was er machen soll, kommen zwei Leute mit Waffen durch die Tür. Das funktioniert halt, ne? Und das können wir uns auch in die Zeitleiste schreiben.
Ja, das ist ein billiger Trick, aber der funktioniert tatsächlich.
Der funktioniert also, wahrhaftig ziemlich gut sogar. Ne? Und ganz ehrlich, die Aufwehrmonster, Orks, das kommt ja nicht von ungefähr. Nein. Wir wollen es erstmal ein bisschen losgehen lassen mit was auch immer.
Das Problem ist, bei solchen Sachen, es kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf das System an. Ja, also wenn man, wie üblich, wenn der Kampf irgendwie 4 Stunden dauert, dann ist es natürlich nicht so klug, dann irgendwie 2 Leute aufzutauchen, die irgendwie mit Ninja-Schwertern kämpfen oder so. Da muss man dann gucken, dass sie dann irgendwie auch nicht bis zum Tode kämpfen, sondern einfach irgendwie verschwinden oder sowas. Das ist wichtig.
Ja, oder befragt werden können, falls sie auch gefangen genommen werden, um dann wieder den beweglichen Hinweis aufzulegen oder sowas.
Und dadurch ergeben sich dann wieder neue Hinweise.
Genau, also das heißt, wir haben schon mal 2 Möglichkeiten, das spannend zu machen. Zeitleiste und der aktive Antagonist, der Dinge tut.
Genau. Die andere Sache ist, wenn wir uns Star Trek angucken. Also zum Beispiel Next Generation ist dafür ideal. So eine Next Generation-Folge besteht immer aus einem A-Plot und einem B-Plot. Ja? Die Sonne explodiert gleich und ich glaube, das Beispiel war, Data will menschlich werden. Ne?
Ja, das Data so. Versucht zu kapieren, genau. Was ein Witz ist. So, exakt. Sowas. So. Nein, das ist ein A-Plot und B-Plot. Das ist, glaube ich, bei jeder klassischen ja. Procedural, wie es so schön heißt, ja. Serie, ob das Navy CRS ist, ob das Dr. House ist, ob das Star Trek ist, völlig egal. Die haben immer einen A-Plot, der dann halt um den Fall geht und die haben einen B-Plot, der um irgendwas Persönliches um die Gruppe geht. Ja, die unterhalten sich darüber, wie es ist, dass sie jetzt ein Kind adoptiert haben oder was auch immer. Ja,
genau.
Das sind so ein, genau.
Die Kunst ist, also mal abgesehen davon, dass man das hervorragend in einem investigativen Abenteuer und in jedem Abenteuer für ein Rollenspiel einsetzen kann, ist ja die Kunst, wenn auch der B-Plot ein bisschen noch was mit dem A-Plot zu tun hat. Das ist ja das Beste. Am Ende der Witz dafür sorgt, dass die Sonne nicht explodiert. Ja, das passiert in Star Trek relativ selten. Aber manchmal hast du dann doch so Sachen, die dann irgendwie sehr gut ineinander sich verhaken können. Und das klappt bei diesen Investigativsachen ganz gut, weil dadurch können also durchaus auch in den, sagen wir mal, Privatermittlungen oder so oder den privaten Situationen der Charaktere, kann sich durchaus mal so ein Hinweis ergeben, weil man dann irgendwie etwas, keine Ahnung, in der Zeitung liest, die man eigentlich kündigen wollte oder so.
Also bei Brindlewood Bay, da spielt mir alte Damen, die Kriminalfälle lösen, ja, also so Mord ist ihr Hobby und so, Agatha Christie. Und da ist der B-Plot, der dreht sich dann halt immer um die alten Damen, ja, keine Ahnung, die eine muss einen Teeabend ausrichten oder irgendeiner hat Geburtstag oder der nervige Neffe, der wieder nur Geld haben will und sich benimmt wie eine offene Hose, irgendwie rennt dann bei ihr zu Hause rum und eigentlich ist er ja Familie und sie liebt ihn abgöttisch, aber er nervt sie kolossal, irgendwie sowas. Und das sind halt die B-Plots, die man dann immer wieder einfließen lassen kann, wo man das alte Damenthema halt ganz schön ins Zentrum rücken kann und der Kriminalfall da trotzdem eine Rolle spielt. Das Verhältnis zwischen den alten Damen und dem natürlich unfähigen Polizisten der Stadt oder Inspektor der Stadt, das ist halt auch ein schöner B-Plot. Jetzt machen wir das Ganze ein wenig universal, nämlich warum wir jetzt eigentlich gar nicht nur von investigativen Abenteuern reden, sondern von allen Abenteuern. Man kann es nämlich auch machen, dass die Ermittlung der B-Plot ist. Mhm. Und dann haben wir ein Action-Abenteuer und haben ein bisschen Hinweise drin. Und da wir ja immer eine Rätselstruktur in einem Abenteuer haben müssen, ne, ein Rollenspiel findet im Kopf statt, Zitat von Steffen Schütte, haben wir halt sowieso immer irgendwelche Hinweise, die sind. Und das kann halt auch der B-Plot sein. Und dann haben wir ein Shadowrun-Action-Abenteuer, aber wir haben Hinweise, die in verschiedene Richtungen führen als B-Plot. Genau, A-Plot und B-Plot.
Genau. Das ist im Grunde genommen der Teil, wie man diese Hinweissuche spannend macht. Du hattest auf die Antagonisten, die dann gleichzeitig arbeiten, hatten wir schon, ne? Dass die sozusagen der Serienkiller tötet weiter jedes Mal.
Genau, und die sind dann aktiv und vor allem sind sie aktiv gegen die Gruppe. Das ist ja der genau. Dadurch haben wir den Kontakt zur Gruppe immer wieder.
Gibt's auch hervorragende Cthulhu, also Cthulhu eignet sich halt hervorragend für diese Sachen und da gibt es auch gut gemachte Abenteuer und nicht so gut gemachte Abenteuer. Bei den etwas älteren Sachen von Chaosium gibt es Sachen, die sehr offen sind. Also aus dem Band Sacraments of Evil gibt es Eyes of a Stranger, das ist hervorragend. Das ist das alles scheint darauf, im Jahr 1890 scheint Jack the Ripper zurückzukehren, weil es tauchen viele Morde auf im East End und so. Und die Charaktere werden dann so mitten reingeworfen und auch noch verfolgt. Und sie werden zum einen von einem der Ermittler, der so ein Vigilante ist, als Verdächtige geführt und der verfolgt die und greift die auch an, obwohl der sozusagen für Recht und Ordnung kämpft. Und gleichzeitig hast du halt noch diesen tatsächlichen Mörder, der einen Plan hat mit seinen Morden. Das ist schon ziemlich gut gemacht. Das ist im ersten Moment sehr überfordernd, weil das von jemand anderem aufgeschrieben wurde. Wenn man aber sowas selber baut, ist das deutlich einfacher, auch an den Tisch zu bringen, meiner Meinung nach. Und die Hinweise, wie man sowas macht, haben wir ja im Grunde in diesem Workshop
oder halt, wenn man ein Kaufabenteuer analysiert. Ne? Ja. Das ist dann so, wenn wir ein gutes haben, dann braucht man nichts zu ändern. Ja. Aber wenn wir eben nicht so gutes haben, dann schreiben wir uns halt erstmal alle Hinweise, die auftauchen, in eine Liste, machen uns die passenden Zeitleisten und stellen dann fest, wo da die Lücken sind und müssen ihn halt selber füllen. Oder wie gesagt, wir machen aus dem Plot, den das Abenteuer vorsieht, machen wir halt jeweils eine Situation, in der wir einfach die einzelnen Bereiche ein bisschen aufbohren. Das, genau.
Wo wir vorhin bei alten Damen waren, machen wir jetzt nochmal Oldschool-Ermittlungen. Ja? Also wir wollen nochmal einen Aspekt rausgreifen, wie man auch am Tisch sowas dann machen kann. Und das war eine recht ungewöhnliche Art und Weise, weil das schon sehr immersionsbrechend ist, meiner Meinung nach.
Nein, ne?
Aber
deswegen haben wir es Oldschool.
Genau, darum ist es halt Oldschool.
Da ist die Immersion nicht so wichtig.
Genau. Aber es ist trotzdem sehr interessant, wie die Vorangehensweise ist an der Stelle. Das stammt aus dem Runehammer-Bereich.
Genau, Runehammer ist ein Ein-Personen-Verlag, der inzwischen in Philadelphia, glaube ich, sitzt. Mhm. Und der hat das Index Card RPG gemacht und
Crown and Skull.
Crown and Skull, das ist der hat auch ein Forum. Und der steht auf Oldschool-Kram natürlich, deswegen haben wir das dann auch Oldschool-Ermittlungen genannt. Und der hat ein Cyberpunk-Abenteuer gespielt mit einem Typen, der ein Cyberpunk-Quellenbuch für dieses Index-Card-RPG gemacht hat. Und besagter Typ, ich kenne nur seinen Screenname, das ist Alexandro. Der hat mal erzählt, wie er die Ermittlungen macht. Und der Brandish Gilhelm, der Kopf von Runehammer, der hat irgendwie vorher auch erzählt, wie er überrascht war, wie gut das funktioniert. Mhm. Und die Idee ist einfach, dass wir den ganzen Kram kurz machen. Da sind wir bei diesem, werft ruhig die Hinweise auf die Charaktere. Das passt nicht so gut zu Cthulhu, wo wir mehr Charakterdarstellung und ein bisschen mehr Immersion und ein bisschen Langsamkeit haben. Das passt dann eher vielleicht zu Shadowrun. So das klassische Legwork von Shadowrun habe ich damals, als ich Shadowrun gespielt habe, nie hingekriegt, weil das irgendwie immer langweilig war und weil wir versucht haben, das irgendwie auszuspielen und es hat nie so richtig hingehauen. Und der macht das so, der bringt die Leute an einen neuen Ort, wo sie ein oder zwei Hinweise finden. Dann ist jeder einmal dran. Das Index-Card-RPG läuft immer in Runden. Das geht immer um den Tisch rum, egal ob im Kampf oder außerhalb des Kampfes. Die Runde ist halt mal einzeln mal 2 Stunden und mal ist sie 10 Minuten und mal ist sie nur 10 Sekunden. Das wird dann einfach festgelegt. Und er sagt dann, jeder ist einmal dran, eine Runde. Und am Ende der Runde, wenn dann wenigstens gefragt wurde an der richtigen Stelle, dann wird zusammengefasst, welche Hinweise es gibt. Also die gehen in eine Cyberpunk-Kneipe, die wird beschrieben, da sitzt ein Besoffener an einem Tisch und spielt mit seinem Glas, irgendjemand steht hinter der Theke und keine Ahnung, in einer Ecke tummeln sich Ratten. Jeder ist einmal dran, SC1 sagt, ich gucke mir die Ratten an, SC2 sagt, ich gehe zur Theke, SC3 sagt, ich rede mit dem Besoffenen. Und bei der Theke ist der Hinweis, dann spielt man das einmal ganz kurz und am Ende sagt man, an der Theke erfährst du das und das, der oder die hat gesehen, dass Gang X in der Straßenecke ist und da wollte er doch hin und dann gehen sie raus und gehen zum nächsten Ort. Und das ist relativ kurz und ist relativ schnell, aber wenn man davon mehrere hintereinander hängt, ist das immer noch ziemlich unterhaltsam. Und da dieses Shadowrun-Legwork kann ich mir so sehr gut vorstellen.
Ja,
das funktioniert ziemlich gut.
Glaube ich auch, ja.
Ist eine Herangehensweise, da muss man sich erstmal reindenken, glaube ich. Das passt nicht in jede Gruppe und das passt auch nicht in jede Runde. Mhm. Aber wenn ich Shadowrun oder Cyberpunk spiele, dann will ich ja nicht stundenlang reden, dann will ich ja Leute totschießen. Und insofern kann man das dann ganz gut zusammenfassen. Ne? Ja, absolut.
Sehr gut. Damit sind wir in dem Teil erstmal fertig. Hoffen, dass wir euch was mitgeben konnten an der Stelle. Und jetzt haben wir natürlich noch ein bisschen Zeit für Fragen. Gibt es Fragen hier?
Genau.
Ich nehme meine Hand hoch, um zu sehen, ob hier jemand eine Frage hat. Sieht nicht da. Da geht eine Hand hoch. Bitte. Ich werde...
Genau, also ganz kurz, wir müssen das, glaube ich, fürs Mikrofon
genau,
einmal zusammenfassen.
Genau, das
genau,
ist wichtig.
Es war, also Zusammenfassung, Anmerkung war nochmal zum Gumshoe-System, dass bei Night's Black Agents oder halt auch Trail of Cthulhu oder sowas, dass es da in jeder Szene einen Core-Clue gibt. Ich erweitere das jetzt mal um Dinge, die ich auch weiß. Ne? Insofern ist keine 1-zu-1-Wiedergabe von dem, was gesagt wurde, aber ganz nah dran. Und dieser Core-Clue, der wird immer gefunden, ohne dass man würfeln muss. Darum geht es bei dem Gumshoe-Ding, dass man halt, sobald man eine Fertigkeit hat, eine Investigative, die in einer bestimmten Situation Anwendung finden kann, dann kriegt man die Hinweise, die man braucht, ohne würfeln zu müssen. Und der Core-Clue, der zentrale Hinweis, der zur nächsten Szene führt, den gibt es immer ohne zu würfeln. Und manchmal muss man dann extra Punkte ausgeben, weil investigative Fertigkeiten werden nie gewürfelt bei Gumshoe, sondern hat man dann Punkte drauf und die kann man ausgeben. Und es gibt dann halt so Sonderhinweise, die quasi nochmal einen draufsetzen. Dafür muss man dann Punkt ausgeben. Und dann kann man als Spielleiter dann sagen, so, alles klar, du redest jetzt mit der Zeugin, wie wir das bei dieser Entführung da gemacht haben mit dem Kindermädchen. Und die erste hat es mit Einschmeicheln probiert. Das war irgendwie Fertigkeit, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, Charisma oder so ähnlich. Mhm. Und das hat nichts gefruchtet. Und dann kam dann der Nächste von uns und hat gesagt, alles klar, ich probiere das mal mit der Fertigkeit einschüchtern. Und da wusste man dann, was es ist. Und da haben wir den Core-Clue gekriegt. Und dann kam dann halt die Frage, ja, willst du denn vielleicht noch einen Punkt ausgeben? Und dann ich dann gesagt, ja, ich gebe den Punkt aus und dann gab es noch einen extra Hinweis. So, das ist es. Ne? Also dieses, der Core-Clue muss einfach gefunden werden und auf jeden Fall ohne zu würfeln. Noch ein wichtiger Tipp, den wir gar nicht genannt haben, versteckt niemals wichtige Hinweise hinter Würfelwürfen. Das ja. ist bekloppt, wenn ich das mal so sagen darf.
Weil
das,
es kann halt eben kann auch nicht passieren, funktionieren.
Dass es nicht klappt. Ja, das ist
darum würfeln
die Wahrnehmungsprobe, wo wir sagen, würfelt mal alle Wahrnehmungen in der Hoffnung, dass es einer schafft. Ja. Und dann vergeigen es alle und dann stehen
ja.
wir da.
Ja, mach doch nochmal.
Würfel nochmal, genau. Also, bekloppt, dann lasse ich halt nicht würfeln. Ne? Genau. Ja.
Gibt es weitere ja. Fragen oder Anmerkungen noch? Ich sehe keine Hand. Doch, doch da Linz, ist doch eine ja. Hand, ja. Also auch
mehr weniger eine Frage. Ja, genau. Also wir fassen nochmal kurz zusammen. Das war noch eine Anmerkung. Also das großzügig Hinweise verteilen findest du genauso gut wie wir. Und dann daraus ergibt sich ein Großteil der Spannung. Das gibt absolut Sinn. Nämlich, wenn da immer gepuzzelt wird und man viele Hinweise hat und wie gesagt, die Spannung kommt ja daher, was machen wir mit den Dingern, nicht wo finden wir sie. Daraus ergibt sich sehr viel der Spannung, dass wir uns, wie kriegen wir die Hinweissuche spannend, gar nicht so viel Gedanken drüber machen müssen. Und die zweite Anmerkung von dir war, dass man, wenn man sich viele Hinweise überlegt, dazu gezwungen ist, die Welt mit Details zu füllen und dadurch die ganze Welt lebendiger ja. und fassbarer wird, was auch eine absolut super Beobachtung ist. Ja, schönen Dank.
Okay, ich sehe keine weiteren Fragen oder Anmerkungen.
Richtig? Was super passt, wir haben noch genau 2 Minuten
für die Heizdecken. Sehr gut, ausgezeichnet. Dann, genau. wie versprochen, die Heizdecken, ja, das ist ein wichtiger Bestandteil hier. Also, wir bringen unter anderem das Buch Abenteuergestalten raus, das gibt's vorne bei uns am Stand natürlich. Und Andreas hat das Ganze geschrieben und ist wirklich sehr gut. Und das andere Buch, was wir noch haben, ist, wie man Abenteuer schreibt, die nicht grottenschlecht sind, das bewahrt euch davor, grottenschlechte Abenteuer zu schreiben. Mit unterschiedlichen Tipps und Tricks, die aus dem Oldschool-Bereich kommen.
Genau, falls jemand auf sowas Wert legt, ich unterschreibe auch gern Bücher, wenn er sie erkauft.
Sehr ja, gut. Das ist dann, ich unterschreibe auch alles Mögliche, falls ja. das notwendig ist, aber genau. wahrscheinlich eher nicht. Dann gibt es noch den Blog, den ich mache, wenn ich Zeit finde. Das ist irgendwas mit Dungeons.de und wir kommen zum Ende der Präsentation. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir sind nachher nochmal hier.